Ja, ich freue mich wirklich, heute Morgen hier zu sein und so einige bekannte Gesichter zu sehen. Der Sonntag ist für uns von Gott als Ruhetag, für uns als Ruhetag gegeben. Und wir feiern heute Gottesdienst. Wir wollen ihm danken, wir wollen ihm Anbetung bringen, wir wollen ihm für all das Gute danken, was er uns jeden Tag schenkt. Aber auch wenn der Sonntag ein Tag ist, wo wir Zeit mit Gott oder Zeit für Gott haben, so hat Gott doch 6 weitere Tage geschaffen, in denen wir auch Zeit mit ihm verbringen können. Und es wäre doch schade, wenn wir diese Zeit nicht nutzen würden, sondern nur am Sonntag Zeit mit ihm verbringen würden. Und diese Tage, in denen wir arbeiten, in denen wir uns um unsere Kinder kümmern, in denen wir zur Schule gehen, das ist unser Alltag. Und Gott möchte in unserem Alltag zu uns sprechen und wir können in unserem Alltag Gott erleben. Und so habe ich das Thema meiner Predigt genannt: Dein Alltag mit Jesus, ein Abenteuer. Wir haben vielleicht viele Erwartungen an unseren Alltag und in unserem Alltag, und Mütter und Väter haben andere Erwartungen als Kinder. Aber stehen wir morgens mit der Erwartungshaltung auf, dass Jesus in unserem Alltag durch uns wirken möchte, dass er durch uns zu Menschen sprechen möchte, dass er durch uns dass er uns gebrauchen möchte, um Menschen zu retten. Oft verstehen wir Menschen erst, wenn wir in die gleiche Situation kommen oder den gleichen Lebensabschnitt durchmachen. Und ich möchte uns ein Beispiel geben. Als Kind, da habe ich viele Sätze von meinem Vater einfach nicht verstanden. Wenn er zum Beispiel gesagt hat, wo warst du heute, wo warst du den ganzen Abend, wo hast du dich rumgetrieben, es ist schon dunkel, du musst doch schon früher nach Hause kommen, da habe ich das einfach nicht verstanden. Aber jetzt, wo ich selbst Vater bin, benutze ich oft die gleichen Sätze. Und ich weiß genau, was mein Vater in dieser Situation gedacht hat, was er damals gemeint hat. Und ich möchte heute mit euch in eine Geschichte oder in eine Situation springen, wo wir versuchen müssen zu verstehen, was die Personen gedacht haben, was sie gefühlt haben und warum sie so gehandelt haben, wie die Bibel es beschreibt. Und ich lese uns zuerst den ganzen Abschnitt vor, in dem es heute in der Predigt gehen soll. Und er steht geschrieben in Johannes Kapitel 21, die ersten 6 Verse. Ich lese aus Johannes Evangelium 21, die ersten 6 Verse. Und da steht: Danach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und er zeigt sich so: Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren beisammen. Simon Petrus sagt zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in jener Nacht. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen. Sie antworteten ihm: Nein. Er sagt zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. In den ersten beiden Versen lesen wir davon, dass die Jünger einfach zusammen sind. Und sie sind nicht einfach an irgendeinem Ort, sie sitzen am Ufer von Tiberias in Galiläa. Aber wir wollen einmal kurz zurückschauen und wollen ein paar Tage zurückblättern und gucken, was ist eigentlich passiert? Was haben sie durchgemacht? Jesus ist gerade gestorben, ist auferstanden und er ist ihnen auch schon begegnet. Und in Matthäus Kapitel 28, Vers 10, da lesen wir davon, dass Jesus gesagt hat, dass er nach Galiläa vorausgeht und dass er sie dort treffen will. Also sind die Jünger aus Jerusalem raus, aus dem ganzen Trubel der letzten Tage, den sie so miterlebt haben, sind sie ausgebrochen und haben den weiten Weg nach Galiläa auf sich genommen und sind jetzt in Tiberias gelandet. Aber Tiberias, ein Ort, an dem Jesus höchstwahrscheinlich nie war. Tiberias war eine Stadt, die bei den Juden als verflucht gegolten hat. Und an diesem Ort kennt die Jünger wahrscheinlich keiner. Und dahin haben sie sich zurückgezogen. Und vielleicht scheint es auf den ersten Blick so: Hey, Jünger, ihr habt doch gerade den Messias erlebt. Ihr habt gerade erlebt, wie er auferstanden ist. Ihr habt gerade erlebt, dass ein Wunder passiert ist. Warum geht ihr nicht durch Galiläa und erzählt davon? Ihr habt doch eine frohe Botschaft zu verkünden. Aber die Jünger haben sich aus irgendeinem Grund zurückgezogen. Und ich denke, sie waren verzweifelt. Sie fühlten sich von den Mitmenschen nicht verstanden. Und wenn wir uns das mal so vor Augen führen, selbst Thomas, der ein Jünger Jesu war, der Freund von den Jüngern war, er selbst hat ihnen nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist und dass er ihnen begegnet ist. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus den Jüngern begegnet ist und Thomas nicht dabei war. Und selbst wenn dieser Thomas den Freunden nicht geglaubt hat, warum sollten das dann irgendwelche unbekannten Leute auf der Straße tun? Warum sollten sie den Jüngern glauben, dass Jesus auferstanden ist? Und ich denke, die Menschen haben sie für verrückt gehalten und haben gesagt, ihr erzählt irgendwelche Märchen. Und so sitzen sie zusammen und machen sich bestimmt Gedanken darüber und wollen Jesus suchen oder suchen Jesus, aber wissen gar nicht genau, wo sie ihn finden sollen. Und so sitzen sie zusammen. Und auch wir sind heute hier zusammen. Wir wollen Jesus begegnen. Und vielleicht wartet der eine oder andere schon die ganze Woche darauf oder wartet schon mehrere Tage darauf, um einfach diesen Tag, diesen Sonntag, diese Zeit mit Gott zu verbringen. Und wann ist es endlich soweit? Wann kann ich raus aus meinem Alltag und einfach mal einen Tag mit Gott verbringen? Und hier in der Gemeinde, in diesem Gottesdienst oder davor oder danach finden bestimmt Gespräche statt, die uns aufbauen, die uns ermutigen in unserem Alltag. Und das ist gut so. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere nicht verstanden von den Kollegen oder von den Nachbarn. Wir brauchen Gemeinschaft untereinander und wir brauchen Zeiten, wo wir Kräfte sammeln können. Aber wir wissen auch, dass das kein Dauerzustand ist und wir gehen wieder zurück in unseren Alltag. Und das war bei den Jüngern auch so. Ich möchte uns den dritten Vers noch einmal vorlesen. Da steht, Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Und sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und fingen nichts in jener Nacht. Petrus, der Jünger Jesu, der ihn verleugnet hat, er ist immer noch der Anführer von dieser Gruppe. Er ist immer noch der das Wort vorgibt. Und er sagt, ich gehe wieder zurück in meinen Alltag, da wo ich hergekommen bin. Und alle folgen ihm. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, was hat Petrus so erlebt? Wir kennen die Geschichte, wo er Jesus verleugnet hat. Er hat innerliche Kämpfe gehabt. Jetzt ist dieser Jesus ihm wieder begegnet und er will ihn wieder begegnen. Und er kommt einfach nicht mehr klar mit seinen Gedanken und macht sich Vorwürfe und sagt, ich kann nicht mehr. Ich gehe einfach zurück, ich gehe in meinen Alltag Geh einfach zurück und ich muss einfach etwas machen. Ich kann nicht mehr die ganze Zeit einfach nur da sitzen und nichts machen. Und jetzt sind sie in diesem Boot und fischen und fangen nichts die ganze Nacht. Und wir wollen einmal ganz kurz darüber nachdenken, über dieses Wort nichts. Sie sind im Boot und fangen einfach nichts. Und für uns geht dieser Vers, der geht sofort weiter. Und wir wissen auch, wie es ausgeht, dass am Ende Jesus kommt. Aber die Situation, wo sie im Boot sitzen und zurückrudern und nichts gefangen haben. Sie sind psychisch am Ende, wissen nicht, wohin sie sollen. Aber jetzt auch körperlich haben sie sich die ganze Nacht haben sie gearbeitet. Und ich möchte das einmal so auf unseren Alltag beziehen. Man könnte sagen, wir sitzen auch in diesem Fischerboot und wie diese Jünger und sind am Netze auswerfen. Wir sind in unserem Dienst und werfen unser Netz immer wieder aus. Aber vielleicht sind wir schon müde geworden und sehen einfach keinen Erfolg in unserer ganzen Arbeit. Und ich möchte uns ein paar praktische Beispiele geben, was ich genau damit meine. Immer wieder bereiten wir uns vielleicht zur Jungschau oder zur Kinderstunde vor und halten irgendwelche Themen oder sind als Eltern darauf bedacht, unseren Kindern immer wieder das Wort Gottes zu bringen. Aber irgendwie haben wir den Eindruck, es bringt alles nichts. Wir sehen keinen Erfolg. Oder wir gehen zur Arbeit und erzählen unseren Kollegen von Jesus und dass er uns retten will, dass er uns befreien will und dass er das bei uns auch gemacht hat. Aber irgendwie interessiert das keinen und wir werden irgendwie ausgelacht. Oder vielleicht leben wir mit ungläubigen Geschwistern oder ungläubigen Eltern in einem Haus und versuchen ihnen zu vermitteln, dass nur ein Leben mit Jesus Sinn macht. Aber sie belächeln uns und machen ihr eigenes Ding weiter. Und genau dieses Nichts, das ist nicht einfach so vorbei. Diese Situation, wo einfach nichts passiert, wo wir in unserem Alltag Jesus nicht erleben, das ist nicht einfach so einfach vorbei. Jibakuma, ein Missionar, der in Südindien alles aufgegeben hat und ist in die ärmste Gegend von Indien gegangen. Er hat dort gepredigt und hat gepredigt, dass Menschen sich zu Gott bekehren. Und er hat einfach 10 Jahre keinen zu Gott führen können. Kein einziger von denen hat sich zu Gott bekehrt. Irgendwann hat er angefangen, Traktate in den Dörfern zu verteilen und hat gesagt, dass sie Gott brauchen. Und die Menschen haben ihn einfach nur ausgelacht und haben gesagt, hey, wir haben Götter ohne Ende. Wir brauchen keinen neuen Gott oder wir wollen auch gar keinen neuen Gott. Und einer von diesen Menschen hat ihm gesagt, hey, geh doch nach oben in die Berge, da, wo sonst keiner hingeht. Und da kannst du den Menschen von deinem Gott erzählen. Und so ist er losgegangen. Er ist in die Berge hochgegangen und da gab es keine Straßen, sondern er ist einfach durch die Wälder und hat irgendwann Menschen getroffen, denen er das Evangelium bringen konnte. Und mittlerweile hat er mehrere Dorfprojekte, wo Kinder einfach von Jesus hören, wo Kinder das Evangelium hören können. Aber diese Situation, wo nichts passiert in unserem Alltag, wo wir Gottes Wirken nicht sehen, wo wir keine Erfolgserlebnisse irgendwie haben, einfach dieses Nichts, diese Zeit ist nicht einfach vorbei. Und in diesen Momenten sehen wir uns nach etwas, wir sehen uns nach Gott, wir sehen uns nach seinem Eingreifen. Und ich möchte uns jetzt die Verse 4 bis 6 aus dem 21. Kapitel noch einmal vorlesen. Und da steht, als es aber schon gegen Morgen ging, da trat Jesus ans Ufer, die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen. Sie antworteten ihm, nein. Er sagt zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Jesus tritt in diese Situation, in diese Geschichte und mit seinem Auftreten oder mit seinem Eintreten in diese Geschichte verändert sich die gesamte Situation. Und Jesus spricht seine Jünger an und nennt sie Kinder. Und sie haben bis zu diesem Zeitpunkt haben sie ihn noch nicht als Jesus erkannt. Und trotzdem hören sie auf diesen unbekannten Mann, der sie mit Kinder anspricht. Und sie werfen das Netz aus. Und in ihrem Kontext oder in ihrer Kultur war es höchstwahrscheinlich der Grund, dass der Mann am Ufer muss ein angesehener Mann gewesen sein. Und der spricht sie dann mit Kindern an, weil sie einfach in der unteren Gesellschaftsklasse irgendwelche Fischer sind. Und deswegen hören sie auf diesen Mann, weil sie haben ja Jesus eigentlich gar nicht erkannt. Einfach aus Respekt zu diesem höher angesehenen Mann gehen sie darauf ein und werfen das Netz aus. Das müssen die Jünger so verstanden haben, das denke ich. Aber ich glaube, Jesus, der am Ufer steht, der Schöpfer des Universums, der spricht seine Jünger an und sieht sie voller Mitleid an und sagt, Kinder, habt ihr keinen Fisch? Und er sagt, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Einmal noch. Ich weiß, ihr habt die ganze Nacht gearbeitet, ihr habt die ganze Nacht die Netze ausgeworfen, aber einmal noch. Kommt einmal, werft das Netz doch aus und sie tun es und sie fangen viel. In Johannes Kapitel 15, Vers 5, da sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das wird hier sehr deutlich, finde ich. Ohne dass Jesus wirkt, ist alles Tun erfolglos. Auf meinem Rasen im Garten habe ich mal mit so einem Unkrautstecher versucht, das Unkraut zu entfernen. Und weil mein Boden so hart ist, muss ich schon ein bisschen doller drücken, um mit diesen Zacken in die Erde zu kommen und das Unkraut rauszuholen. Und mein Sohn, der hat mich dabei beobachtet oder hat das gesehen und hat dann irgendwann gesagt, hey, ich will auch mal probieren. Und dann habe ich ihn gerufen oder er hat dann angefangen auch zu stechen. Und ich habe einfach von oben ein bisschen mitgedrückt. Und so ist das auch, sind die Zacken auch in die Erde gekommen. Aber irgendwann hat er hochgeguckt und hat das gesehen, dass ich ihm mithelfe. Und hat gesagt, hey, ich will das nicht, ich kann das auch alleine. Und dann habe ich das dann nicht mehr gemacht und er hat es einfach nicht geschafft. Egal wie viel er gedrückt hat, egal wie doll er sich angestrengt hat, es klappt einfach nicht. Und Jesus möchte uns als Werkzeug gebrauchen und wir dürfen uns als Werkzeug gebrauchen lassen, aber erst wenn Jesus anfängt zu wirken, wenn er mit dabei ist, dann hat das ganze Tun auch Erfolg und dann bringt es auch Frucht. Und vielleicht ruft er uns heute zu und sagt, komm einmal noch. Auch wenn du es schon so oft gemacht hast und vielleicht müde bist, einmal noch deinen Kindern von Jesus erzählen. Vielleicht einmal noch vorbereiten für die Jungschargruppe. Einmal noch auf der Arbeit einem Kollegen, einem Bekannten von Jesus erzählen. Einmal noch deinen Geschwistern, deinen Ehepartnern, deinen Nachbarn mit Liebe begegnen und dann wirst du Frucht sehen, wenn Jesus anfängt zu wirken. Und wir müssen damit rechnen, dass Jesus in unserem Alltag wirken will. Wir dürfen damit rechnen und darauf warten, dass Jesus durch uns ein Wunder tun will, dass er durch uns Menschenherzen erreichen möchte. Und wir können uns sicher sein, dass er uns bei jedem Netz auswerfen sieht und am Rand steht und uns bei jeder Situation und in jeder Alltagssituation einfach sieht. Bei mir auf der Arbeit, da rede ich oft mit den gleichen Kollegen und habe ihnen auch von Jesus erzählt, wie er mich befreit hat und wie er mein Leben verändert hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie hören mir nicht zu oder nehmen es auf jeden Fall nicht in Anspruch. Und an einem Tag, da sitze ich in meinem Büro und bete, Jesus, schick mir doch einen Kollegen, dem ich von dir erzählen kann. Nicht immer, wo ich hingehen will oder nicht immer den ich von dir erzählen will, sondern wo ich einfach Zeuge sein kann. Und die Tür geht auf und da kommt ein Kollege rein, von dem ich gedacht habe, boah, nee, mit dem kann ich doch nicht über Jesus reden. Und ich war erstaunt darüber, wie Gott das Gespräch so gelenkt hat und wir ziemlich schnell in Richtung Glauben gekommen sind. Und ich konnte ihm einfach vom Evangelium erzählen. Ich konnte ihm erzählen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass er stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Und ich konnte ihm erzählen davon, dass Jesus mich befreit hat von meinen Süchten, von meinen Abhängigkeiten und dass ich jetzt ein Leben in Freiheit führen kann. Und mittlerweile liest dieser Kollege in der Bibel und hat so viele Fragen und ich versuche sie mit Gottes Hilfe zu beantworten und wir reden sehr häufig über Jesus. Und Jesus ist der eine, der unser Leben verändert und er ist es, der in unserem Alltag durch uns wirken möchte. Und ich finde das spannend, ein Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Wir können zu jeder Zeit darauf vertrauen, dass er genau zur richtigen Zeit eingreift. Und dann dürfen wir miterleben, wie er wirkt. Und ich möchte uns einfach aufrufen, lasst uns in unserem Alltag darauf hören und darauf achten, was Jesus uns sagen möchte, was wir tun sollen und was er möchte, dass wir tun. Und ich lade uns jetzt einfach zum Gebet ein und möchte mit euch gemeinsam beten und dass wir Jesus in unserem Alltag erleben. Amen.
Friede sei mit euch, alle Schwestern, alle Brüder, alle Gäste, die heute vielleicht mit zum ersten Mal hier dabei sind oder zum wiederholten Mal uns besuchen. Ja, seid alle herzlich willkommen. Möge Gott uns alle segnen in dieser Morgenstunde. Wir haben gerade die letzte Strophe gesungen gehabt und der letzte Teil von der Strophe hieß, lebe doch mit ihm, er liebt dich so. Ja, Gott bietet uns an, mit ihm zu leben. Aber wir können sein Angebot ausschlagen. So wie uns jemand etwas zum Kauf anbietet, entscheiden wir selber, ob wir es kaufen oder nicht kaufen. Ja? Und hier ist es so, Gott bietet uns nicht Verkauf oder Kauf an, er bietet uns das Leben an. Lebe mit mir, führe ein erfülltes Leben. Geschwister, und ich denke, alle, die wir heute hergekommen sind, wir sind nicht hergekommen, weil wir einen schrecklichen Gott haben, dass wir Angst vor ihm haben, dass wir in Furcht und Zittern vor ihm dienen müssen. Nein, wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir dienen ihm in Ehrfurcht. Wir wandeln vor ihm in Ehrfurcht. Geschwister, und ich möchte gleich, bevor wir das Gebet um den Segen tun werden, einen Vers vorlesen aus Psalm 26, Vers 8. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch mit einstimmen kann in diesen Vers, weil wir heute Morgen uns dazu eingestellt haben. Ja, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Wir sind hier nicht in einer riesengroßen Kirche, in einer riesengroßen Kathedrale. Wir sind an einem ehemaligen Bürogebäude hier versammelt, ja. Aber dieser Ort wird von uns genutzt als Gottesdienstort, wo wir Gottesdienste abhalten, wo wir hier singen, beten. Und wir haben lieb diesen Ort, weil hier Gottes Ehre wohnt. Und warum wohnt hier die Gottes Ehre? Weil Jesus Christus selber hier anwesend ist. So wie er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, so glauben wir fest daran, Geschwister, dass er heute hier ist. Dass er heute von jedem von uns das Anliegen hören möchte. Dass er jeden von uns segnen möchte. Geschwister, und dass unsere Herzen bereit sind, heute aufzunehmen das Wort Gottes, was vorbereitet ist von jedem von uns, für jeden von uns. Lass uns aufstehen und den Herrn darum bitten, dass er uns fähig macht, zu verstehen, zu hören. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Heiland, wir danken dir, Herr, dass wir mit dem Psalmist König David einstimmen können und sagen, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Deine Ehre wohnt in uns, Herr Jesus. Deine Ehre wohnt in diesem Gebäude hier, Herr Jesus, in diesem Raum, wo wir versammelt sich haben mit unseren Kindern, Herr Jesus Christus, mit unseren Gästen, mit unseren Jesus-Glaubensgeschwistern, die uns besuchen, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, Herr Jesus Christus. Wir preisen dich, Herr, mein Heiland, dass wir zu deinem Namens Ehre, Jesus, mein Heiland, Lieder singen dürfen, Herr, dass wir dein Wort hören dürfen, das uns erbaut, Herr Jesus, dein Wort, das uns ermutigt, dein Wort, das uns zurechtweist, Herr Jesus, mein Heiland. Wir danken dich dafür, wir danken dir für diesen ruhigen Tag, Herr Jesus, dass wir herkommen konnten, Herr, dass wir, Jesus, bewahrt sind auf den Weg hier von Unfällen, von Gefahr, Herr Jesus, dass in unserem Land Frieden herrscht, Herr Jesus, dass unsere Kinder keinen Hunger leiden brauchen, Herr Jesus, mein Heiland, dass wir, Jesus, uns um unseres Glaubens willen nicht verfolgt werden, Herr. Wir danken dir vom ganzen Herzen. Ich bitte dich, mein Herr und mein Heiland, segne die Geschwister, die heute uns mit Liedern, mit Musik heute dienen werden, Herr Jesus, dass alles, was sie vorbereitet haben, zu deinem Namens Ehre geschehen möge, dass wir dadurch erbaut werden, mein Heiland. Heiland, segne meine Brüder, Herr, die heute uns das Wort bringen werden. Segne mein Heiland, Herr Tobias, Herr Jesus. Segne Bruder Lonja, Herr Jesus Christus, dass das Wort, das von Ihnen, Jesus, an uns gerichtet wird, durch dein heiliges Wort, Herr Jesus, dass es Frucht bringen möge in unseren Herzen, Herr Jesus, dass wir bereit sind, es von ganzem Herzen aufzunehmen. Und wo wir nicht so waren, Herr Jesus, dass wir unsere Wege richten mögen, Herr, unsere Wege verändern mögen, Herr Jesus, mein Heiland, wir bitten dich auch, segne unsere Kinderstunde, segne unsere Krabbelgruppe, dass dort auch unsere kleinen Kinder diese frohe Botschaft, Herr, mit Liebe aufnehmen mögen, Herr. Für alles sei dir Dank, Ehre und Erbetung gebracht. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen.
Wo ist euch ein Gott, so wie du?
Preis dem Herrn, Geschwister.
Preis dem
Herrn. Моя победа, победа в Боге. Победа в имени Иисуса Господа. Durch die Gnade unseres Herrn, die jeden Morgen neu für uns ist, sind wir wieder da. Ja, wir haben diese wunderbare Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland. Ich denke mal, das ist eine Freude für uns, wenn wir mit ihm diese Gemeinschaft haben. Und als Gemeinschaft haben wir uns gegenseitig was zu sagen. Gott hat uns heute diesen geistlichen Tisch vorbereitet, hat zu uns gesprochen. Wir haben gehört von Jesus. Jesus wisst alles, Jesus kennt alles. Er weiß genau, wo man das Netz muss auswerfen, dass man die Fische fängt. Er kennt uns heute hier, die wir versammelt haben, mit welchen Herzen wir hergekommen sind, was wir zu ihm gebracht haben. Er hat uns gegeben, das, was er für heute nötig hält. Und wir haben auch, ich hoffe sehr, etwas gebracht, ja, von unserer Seite, unsere dankbaren Herzen. Wir wollen Gott danken und loben für all das, was er in unserem Leben tut. Und heute auch noch. Ja, und deswegen sind wir gekommen. Wir wollen ihm wirklich danken, dass der Herr in dieser Mitte ist. Wir haben hier die schönen Lieder, den Vortrag, ja, auch zur Ehre Gottes. Weißt du, was mir so ein bisschen hat? Die Mamis singen und die Kleinen, der eine, der andere, die wollen sie unterstützen. Die kommen dann nach vorne, nehmen die Hand. Einer hat sogar versucht mitzusingen. Preis dem Herrn, ja, das alles zur Ehre Gottes. Es ist vielleicht so, einige sprechen dem Dank aus sofort, wie sie hier kommen, ja, sprechen diesen Dank aus. Die anderen, ja, sind vielleicht ein bisschen skeptisch. Die wollen sehen erstmal, die wollen hören, was Gott so spricht und dann den Dank aussprechen. Jesus möchte aber, dass wir den Dank bringen sofort, ohne dem, dass wir was gehört oder gesehen haben. Er ist es wert, ja. Und ich denke mal, es gibt keine größere Freude für unseren Heiland, wenn er unser dankbares Herzen sieht, dass wir vor ihn kommen, so wie Kinder, ja, mit unseren Sorgen und unseren Problemen und sind bereit, ihm zu danken, nicht nur, wenn es uns gut geht, aber wenn wir vielleicht mitten in Sorgen sind, wo die größten Sorgen uns umkreisen, so viele Probleme, ja, und wir sind bereit, zu danken. Und das ist wichtig in den Augen Gottes. Weißt du, wir müssen Gott danken. Durch den Dank kommt die Kraft Gottes auf uns. Ich will uns so ein kleines Zeugnis erzählen. Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt. Ja, ja, ich war mehrere Jahre in Holland mit Armenier beschäftigt. Ja, und das war mal ein Zufall. Wir sind mit einem Bruder gefahren nach Groningen zu Gottesdienst. Ja, und dann kam so ein Zufall. Es kam ein größerer Vogel und hat direkt in die Scheibe, ja, gegen die Scheibe geschlagen. Ja. Ich saß an der Mitfahrerseite, von meiner Seite. Ich habe mich erschrocken. Wir sind da angehalten und haben besprochen, was machen wir denn? Das ist ein Zeichen für uns. Vielleicht sollen wir jetzt, sollen wir nicht. Ja, aber wir fahren weiter. Es hat nicht lange gedauert. Wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, wenn mal Daniel Andreas ist hier, der war mit mir, ja, fragt bei ihm. Es kam der zweite Vogel. Und jetzt schon von seiner Seite, ja? Jetzt waren wir ganz, oh nee, wir machen es nicht, wir müssen heute da nicht hinfahren, da wird nichts, ne? Es war ja so, da kamen auf einmal viele Leute, dann kamen auch wieder weniger oder war immer so ein kleines Problem. Ja, wir haben sie beschlossen, wir fahren zurück. Wir waren auf der Autobahn, wir konnten jetzt nicht wenden, wir müssen bis zur nächsten Ausfahrt und da wenden wir und fahren nach Hause. Weißt du, und dann haben wir beschlossen, beten. Wir haben gebetet. Wir haben das nicht besprochen. Aber wir sind diese Ausfahrt vorbeigefahren. Die nächste war unsere. Weißt du, und das war ein wunderbarer Tag. Wir haben Buße getan. Wir haben schon gebetet bei den Leuten vor Gott. Gott hat so reichlich gesegnet. Da waren so viele Leute zusammengekommen. Viele haben Buße getan. In diesem Tag sind 5 Menschen getauft mit dem Heiligen Geist. Weißt du, und das nahm kein Ende nicht. Bei uns ist es einfach so 1,5 Stunden und dann ist es aus. Da konnte man 3, auch 4 Stunden Gottesdienst halten. Ja? Und Gott hat uns reichlich gesegnet. Und dann auf dem Rückweg sprechen wir mit Andreas so, weißt du, es wäre nicht das alles passiert, wenn wir ihm nicht unterwegs zuvor gedankt hätten.
Deswegen verdrückt euren Danke nicht. Und wenn es auch nicht ganz so gut aussieht, dankt Gott, er ist es wert. Und durch das Danken kommt die Kraft Gottes auf uns, der Segen Gottes kommt auf uns. Weißt du, und in Psalm 100 heißt es, vierte Vers, könnt ihr auch strahlen, meinetwegen, aber ich lese hier. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Also, wir kommen zu seinen Toren, wir kommen in dieses Haus und da müssen wir schon bereit sein, zu danken, zu loben. Das ist ein Opfer, den wir unseren Gott bringen. Und in Psalm 50, der 23. Vers heißt, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. In Danken, wenn wir den Dank opfern, das ist der Weg, sagt der Schreiber. Das ist der Weg, dem Gott uns zeigen will. Durch diesen Weg zeigt er uns sein Heil, zeigt er uns seine Wunder, zeigt er uns seinen Segen. Und deswegen sollten wir bereit sein, opfern. Dank opfern. Ja, weißt du, es ist so im Leben, nicht alle Menschen sind es bereit, habe ich schon gesagt, zu danken. Ja? Eine überlegen, sehen, wir wollen sehen, wir wollen hören. Ich will uns ein Beispiel bringen aus der Bibel von Volk Israel, das dem Dank oder mit dem Dank verspätet hat, aber Gott hat sie trotzdem reichlich gesegnet. Wir lesen von das Volk, das ausgezogen ist von Ägypten, die richtig gut drauf waren, sie sind keine Sklaven mehr. Sie wussten, da in die Wolkensäule, da ist Gott, der mit ihr immer da ist, der sie nicht verlässt. Nicht da, nicht nachts. Und sie waren sich ganz sicher, in einer kurzen Zeit sind wir ins verheißene Land. Und dann kommt das Meer, hinten die Soldaten. Weißt du, und da war der Glauben weg. Aber da oben war die Säule immer noch, die Wolkensäule. Und Gott war da. Aber sie haben plötzlich den Glauben verloren. Und was machen sie? Sie schimpfen. Sie randalieren. Sie beschimpfen Gott. Sie beschimpfen Mose. Ja? Und Mose ruft zu Gott. Und Gott sprach zu ihm, sie sollen zusehen. Gott wird kämpfen. Ja, Gott wird ihr sie geben. Weißt du, er hat das wunderbar getan. Sie sind durchs Meer gegangen, ja, und die Soldaten sind umgekommen. Und dann lesen wir im 14. Kapitel, in 31. Vers, ein Vers noch vielleicht vom 15. Vers, Kapitel, ich werde es nicht lesen, sie singen ein Loblied. Sie singen ein Loblied Gott. Ja. Stellt sich vor, ein millionenschweres Volk. Ja. Wir stehen alle da und singen ein Loblied. Ich denke mal, das war Gott angenehm. Aber warum nicht vor diesem Meer? Warum haben sie dieses Lied nicht gesungen, wo sie noch so in Bedrängnis waren? Sie wussten ja, Gott ist da. Und wenn dieses Volk ein Lied gesungen hätte, ich bin mir sicher, Pharaon hätte sich nicht getraut, ja, auf dieses Volk loszugehen. Denn der Pharaon kennt die Kraft und Macht Gottes. Sie haben es nicht getan. Gott hat sie gesegnet. Aber wie viel Segen haben sie da verloren? Wie viele Menschen sind da umgekommen? Musste auch nicht sein, ja. Also wir müssen bereit sein, Gott zu danken, auch noch vor dem, der Gott in unserer Mitte etwas macht. Ja, ich will uns lesen, oder ich werde weniger lesen, Jesua, in dem 6. Kapitel lesen wir von dem, Gott gibt einen Befehl, Jesua, und sagt, ihr müsst die Stadt Jericho erobern. Eine Stadt, die ummauert war, große Wände, hohe Wände, da wo viele Soldaten waren, die waren alle mit Waffen und so weiter. Ja? Und das war ein Volk, das 40 Jahre in der Wüste war, das überhaupt kein Krieg geführt haben und sie wussten gar nicht, wie es so richtig so läuft. Die hatten keine Waffen, die hatten keine Soldaten, keine Armee. Und sie wussten ganz genau, oder Jesua wusste ganz genau, da kann nichts Gutes herauskommen. Sie werden es nicht schaffen. Sie können diese Stadt nicht erobern. Wie soll es passieren? Und Gott sprach zu ihr, ihr sollt das und das machen. Jeden Tag einmal um die Stadt gehen. Und den siebten Tag siebenmal Und das siebte Mal die Posaunen und ein großer Schrei, Kriegsschrei von den Leuten. Weißt du, und die Wände sind eingestürzt. Sie haben Gott geglaubt. Sie wussten wohl, genau, es wird ja nichts. Aber sie haben getan, das, was Gott ihr gesagt hat. Und wir sehen, da ist wirklich ein Wunder geschehen. Ja, und sie haben diese Stadt erobert. So ist es auch mit uns, wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir glauben, wenn es hier bei uns auch nicht ganz so der Glauben ist, aber wir glauben, Gott hat es gesagt und so wird es geschehen. Ja, vielleicht noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ich lese uns 2. Chronik im 20. Kapitel. Ja, ich werde auch weniger lesen, vielleicht mehr reden. Ja, es geht hier von Josaphat, ein König von Israel, ein König von Jerusalem. Und zu diesem König bringt man eine Nachricht. Ja, es kommt eine große Armee. Da haben sie drei Könige zusammengetan und die wollen, sagen wir, Israeliten ausrotten. Und sie sind schon nah an Jerusalem. Weißt du, und König hat es verstanden. Wir sind verloren. Ja, wir sind verloren, wir schaffen es nicht. Wir können gar nicht widerstehen, die werden uns überrollen. Es kommt da nichts nicht. Was machen sie? Der König kommt zu Gott. Er betet ihm an, in Fasten, in Beten. Und das Volk Israel mit ihm zusammen. Und sie bringen dieses Problem vor sein Angesicht und sagen, Herr, wir schaffen es nicht. Ja, und Gott wusste es auch ganz genau, sie schaffen es nicht. Ja, und im 15. Vers, 20. Kapitel, 15. Vers lesen wir, und er sprach, merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten, noch zagen vor diesem großen Haufen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Gott hat das auf sich übernommen, ja, und nur deswegen, weil er ihre Herzen gesehen hat, weil ihre dankbare Herzen gesehen hat, flehende Herzen. Und Gott sagt, ich werde streiten für euch. Und dann lesen wir 21 und 22. Vers. Und er unterweist das Volk, der König, ja, und bestellte die Sänger dem Herrn, dass sie lobten in heiligen Schmuck und vor dem gerüsteten Heer zögen und sprachen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die von Gebirge Seid, die wieder Jude gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Sie kamen diese Armee entgegen, nicht mit Waffen, nicht mit Ausrüstung. Sie kamen entgegen mit Lobgesang, mit Danksagungen. Er hat extra Leute hingestellt, die dieser Armee entgegengegangen sind. Die müssten Herr loben und danken. Und Gott hat es getan. Die sind in den Hinterhalt gerieten. Die haben sich miteinander oder sie besiegt und sie haben diesen Krieg verloren. Jerusalem war gerettet. Israel war gerettet. Aber das war nicht alles. Wir lesen weiter. 3 Tage haben sie gesammelt all das, was die hinterlassen haben. Da waren noch Waffen. Da waren auch ja, vielleicht viele Güter, ja, die man so braucht im Leben. 3 Tage haben sie gesammelt und haben es verteilt. Ja, im Volk. Also, das war eine große Menge. Gott hat dieses dankbare Herzen gesehen. Durch Danken kam die Kraft Gottes, die er sich beschert hat. Preis dem Herrn, Geschwistern. Ja, wir haben einen Gott, der es möchte, dass wir dankbar sind. Ich werde uns vielleicht noch ein paar Bibelstellen aus dem Neuen Testament bringen. Ja. Ich lese uns Matthäus 14. Kapitel. Matthäus 14. Kapitel, Es geht hier 19 bis 22. Vers. Und er hieß das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf dem Himmel und dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jüngern gaben sie dem Volk. Ich denke mal, wir kennen alle diese Geschichte. Vieles Volk in der Wüste, tagüber, ja, und die sollten wir speisen. Die Jünger sagen, wir können es nicht, wir haben nichts nicht, außer 5 Brötchen und ein paar Fische. Und Jesus sagt, bringt die her. Und wir lesen nicht, dass er bittet, macht ein großes Gebet und sagt, Vater, vermehr doch das alles, dass ich jetzt hier nicht bloß stehe vor diese Leute, dass die alle was zu essen haben. Einfach, er nimmt es, guckt gegen den Himmel und dankte. Jesus dankte seinem Vater. Und weißt du, da waren nicht mehrere Worte. Und dann heißt es, und er brach das. Und alle haben gegessen. Da waren 5000 Mann, ohne, das heißt ohne Frauen und Kinder, die satt geworden sind. Und das nicht alles. Sie haben noch 12 Körbe gesammelt. Die Reste. Ja, so hat Gott gesegnet. Weil Jesus in Danken vor ihm stand und hat seinen Vater angefleht. Was ja, wir sind es vielleicht nicht immer so. Wir beten lange, wir stellen Nöte, wir möchten das und das. Ja? Gott möchte, dass wir glauben. Er macht es. Ja, wir glauben, dass er ist und dass er die Suchenden, ihm Suchenden verhältet. Aber Jesus ist immer bereit, da zu sein für uns. Er möchte uns helfen in unserem Leben. Aber er erwartet etwas von uns. Ja, ich lese uns noch eine Bibelstelle. Oder, ja, Johannes 11. Kapitel. Es geht um Lazarus, den er erweckt hat. Johannes 11. So. 41, 42 lese ich. Ich werde nicht viel lesen, ja. Da hoben die sie dem Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volk willen, das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du hattest mich gesandt. Wir kennen diese Geschichte auch, ja. Lazarus ist verstorben, man hat ihn begraben, er ist 4 Tage im Grab. Die Bibel sagt, er stinkt schon. Da kommt Jesus, ja, kommt Jesus zum Grabe und sagt zu den Leuten, werft den Stein oder rollt den Stein weg. Die rollen den Stein weg, er steht vor dem Grabe. Lazarus aber ist da noch, der ist noch nicht aufgestanden, der ist noch im Grabe. Ja, und er hebt seine Augen zum Himmel und betet. Es ist noch nichts passiert, ich sage nochmal, es ist noch nichts passiert, aber er sagt, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und Lazarus kommt raus. Durch diesen Dank hat Gott Wunderbares getan. Er hat Lazarus auferweckt, ja, hat ihm Segen geschickt, ja, preist dem Herrn, Geschwister. Und deswegen nochmal, wir müssen bereit sein, Gott loben und danken. Er hat uns tüchtig gemacht, dass wir ihm danken können. Er hat uns alles gegeben in unserem Leben, wofür wir auch dankbar sein sollen. In 1. Thessaloniker, 5. Kapitel, 18. Vers. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Sei dankbar in allen Stücken. Kennen wir das? Wie oft ist es in unserem Leben so, ja, wenn es was Gutes passiert, wenn was Wunderbares passiert, oder Gott hat erhört die Gebete, Gott hat uns reichlich gesegnet, dann sind wir bereit zu danken. Und dann auch so vielleicht überflächlich. Ich danke dir, Herr, dass das und das passiert ist. Aber wenn wir mitten im Sturm sind, wenn wir mitten in unsere Probleme sind, wenn das und das nicht klappt, wenn eins oder das andere, wenn unsere Kinder ungehorsam sind, wenn unsere Familie alles durcheinander geht, wenn der Glauben gesunken ist, wenn wir nicht wissen, eine oder andere Sache, wie wir das machen sollen in unserem Leben, sind wir bereit, unseren Herrn und Heiland danken? Ich bin mir ganz sicher, nicht immer. Bei mir kommt der Dank auch nicht immer über meine Lippen, wenn es mir nicht ganz so gut geht. Ja, aber gerade in dem Moment, wo es uns so schlecht ist, wo es aussieht, ist alles düster um uns her, alles dunkel. Wenn wir wieder Kraft finden, wenn wir dich zusammenraffen, Kraft finden, Gott zu danken, was ist das, sagen wir so, die höchste Stufe des Glaubens? Wir sehen etwas anderes, aber wir glauben, Gott kann das verbringen. Und deswegen möge Gott uns dankbare Herzen geben. Weißt du, Gott kann nicht vorbeigehen, wenn er die Seele sieht, wenn er diese Herzen sieht, die bereit sind, ihm zu danken, auch in schweren Minuten, Problemen in unserem Leben. Manches Mal kommt es vor, es hilft alles nicht mehr, es wird nichts mehr. Das sagen wir, das glauben wir. Gott sieht es anders. Und wenn wir schon lange Zeit vielleicht das hinterlassen haben, haben sich immer wieder Gott gedankt, gelobt. Wir können es auch heute noch wieder versuchen. Gott möchte, dass wir in diesen Augenblick, in dieser Stunde zu ihm kommen. Dass wir vor ihm beugen. Wir sind Menschen, die wir nichts nicht kennen in unserem Leben. Und ohne Jesus sind wir nichts. Wir sind leere Gefäße. Und nur er erfüllt uns diese Gefäße mit seiner Kraft, mit seinem Segen. Weißt du, und wir sind bereit, weiterzugehen. Und wenn wir müde und matt geworden sind, Gott ruft uns trotzdem zu. Danke dem. Ja, ich möchte uns alle wünschen, dass wir es nicht vergessen, dass wir es praktizieren, tagtäglich. Ja, weil wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Kraft. Und seine Kraft kommt durch Danken. Ja, lasst uns beten.
Träume leg ich vor dich hin, denn mein Leben macht mit dir erst Sinn. Trotz falscher Wege nahmst du mich an. Danke, Herr, für diesen Neuanfang. All meine Kämpfe, sie sind dir bekannt. Ich lass sie fallen, Herr, in deine Hand. Ich geb mich in dein Wille, soll geschehen. Trotz Schwierigkeiten werd ich dir nachgehen. Wenn ich vor Bergen stehe und keinen Ausweg sehe, wenn ich durch dunkle Täler in meinem Leben gehe, wenn ich auf Fragen keine Antwort von dir bekomme, werd ich dir, ich werd dir vertrauen. Was morgen kommt, das läuft nach deinem Plan. Ich weiß, dass ich mich drauf verlassen kann. So will ich gehen auf deinem schmalen Weg und hab den Blick auf das, was nie vergeht. Wenn ich vor Bergen stehe und keinen Ausweg sehe, wenn ich durch dunkle Täler in meinem Leben gehe, wenn ich auf Fragen keine Antwort von dir bekomme, werd ich dir, ich werd dir vertrauen.
stehe und keinen Ausweg sehe, wenn ich durch dunkle Täler in meinem Leben gehe, wenn ich auf Fragen keine Antwort von dir bekomme, werd ich dir vertrauen, werd ich dir vertrauen. Deine Liebe, sie ist einfach grenzenlos.